Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Vereinten Nationen dürfen weiter Hilfsgüter nach Syrien liefern, aber nur noch über einen Grenzübergang. Auf diesen Kompromiss hat sich gestern Abend der UN-Sicherheitsrat verständigt und damit weitgehend Forderungen Russlands erfüllt. Zuletzt waren Transporte von der Türkei aus über zwei Übergänge erlaubt, Bab al-Hawa und Bab al-Salam. Nun bleibt nur noch Bab al-Hawa offen. In den Regionen rund um Idlib und Aleppo sind nach UN-Angaben 2,8 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen.
Showdown im Sicherheitsrat. Nach einem erbitterten Streit hat Syriens Schutzmacht Russland mit Hilfe Chinas einen Kompromiss erzwungen, den ursprünglich kein anderes Mitglied des Sicherheitsrates wollte. Nur noch der türkisch-syrische Grenzübergang Bab al-Hawa bleibt geöffnet. Hilfsorganisationen fürchten, dass damit 500.000 Kinder von der humanitären Hilfe abgeschnitten sind. Nicht nur im Sicherheitsrat schlugen die Wellen hoch. Auch der deutsche Außenminister kritisierte heute Russland und China.
Es gab immer einen Konsens, dass humanitäre Hilfe unabhängig von politischen oder militärischen Konflikten möglich gemacht wird. Diesen Konsens haben die Russen und die Chinesen aufgekündigt und das ist mehr als zynisch.
Russland will, dass ihr Schützling Assad ohne äußere Einmischung entscheiden kann, was auf syrischem Territorium geschieht und wer Hilfe erhält. Wir sollten das nicht politisieren. Bei unseren Diskussionen heute geht es gar nicht um humanitäre Hilfe für Syrien. Dafür sind wir doch alle. Es geht um Politik.
Our discussion is about politics.
Wenn Dmitri sich jetzt gegen Heuchelei ausspricht, sollte er nicht sagen, dass humanitäre Hilfe nicht politisiert werden sollte. Denn genau das hat Russland auf beschämende Weise getan und tut es noch. Ein bitteres Ergebnis für die Vereinten Nationen und für die syrischen Flüchtlinge.
Nach dieser Woche ist aus Sicht der Mehrheit im Sicherheitsrat klar, Menschenrechte und das Leben von Kindern sind für Russland und China nur ein weiteres Instrument, um ihre Macht um jeden Preis auszubauen.
Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als vor 5 Jahren ab. Die Abstimmung gilt als Richtungsentscheidung. Der bisherige Amtsinhaber Duda wird von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS unterstützt. Sein Herausforderer ist der liberale Warschauer Bürgermeister Trzaskowski. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Umfragen gehen von einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus.
Stimmabgabe für eine Schicksalswahl, wie viele in Polen sie nennen. Lange Schlangen auch in den polnischen Urlaubsorten. Gelingt es dem Amtsinhaber Andrzej Duda, seine Macht und die der nationalkonservativen PiS-Regierung zu sichern? Oder siegt der eher liberale Herausforderer Rafał Trzaskowski? Andrzej Duda ist jetzt für mich der einzige Mann. Er ist sehr klug und erfüllt seine Pflichten als Präsident ausgezeichnet. Ich habe Rafał Trzaskowski gewählt, weil ich für ein offenes Polen mit Gleichberechtigung und ohne Spaltung bin. Beide Kandidaten haben einen intensiven Wahlkampf hinter sich. Duda setzte bis zuletzt auf das Weiter-so mit der Regierungspolitik. Wirtschaftlich läuft es bislang gut, trotz Corona. Soziale Leistungen bleiben erhalten. Wir wollen unser starkes Land auf der Tradition aufbauen, die für uns heilig ist. Im Wahlkampf äußerte er sich ablehnend gegenüber Lesben und Schwulen und stellt sich gegen eingetragene Partnerschaften. Es gab auch antideutsche Töne. Er wirft Zeitungen, die teilweise deutschen Verlagen gehören, Einflussnahme auf die Wahl vor. Sein Herausforderer, der Warschauer Bürgermeister Trzaskowski, will das Gesundheitssystem stärken und einen anderen Kurs in vielen politischen Punkten. Polen wird offen und europafreundlich. Die Menschen im Land werden nicht länger gespalten. Alle werden gleich sein vor dem Gesetz und der Verfassung. Gemeinsam bauen wir ein Polen der Zukunft. Sollte er gewinnen, würde er ein Gegengewicht zur nationalkonservativen PiS-Regierung sein.
Heute wird auch über die zukünftige gesellschaftliche Ausrichtung abgestimmt. Eher nationalkonservativ oder liberal und proeuropäisch. Doch eins ist auch klar. Der Gewinner hat es mit fast einer Hälfte im Land zu tun, die in den meisten politischen und weltanschaulichen Punkten komplett anderer Meinung ist.
In Bulgarien demonstrieren seit Tagen tausende Menschen gegen ihre Regierung. Sie fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Borisov, dem sie Korruption und mafiöse Methoden vorwerfen. Auslöser der Proteste waren Razzien im Büro von Präsident Radev, der der Opposition nahesteht. In einer Fernsehansprache stellt er sich hinter die Demonstranten und forderte ebenfalls den Rücktritt der Regierung. Die Opposition will am Mittwoch einen Misstrauensantrag im Parlament einbringen.
Bundespräsident Steinmeier hat davor gewarnt, dass die Corona-Krise Ungleichheiten in der Gesellschaft verstärkt. Als ein Beispiel nannte er im ZDF Alleinerziehende, die durch Kita- und Schulschließungen besonders belastet worden seien. Die entstehenden Nachteile müssten ausgeglichen werden. Zugleich verwies Steinmeier darauf, dass in der Krise das Vertrauen in den Staat gewachsen sei.
Eine neue Normalität in diesem Sommer. Für die einen mit Abstand problemlos machbar. Für andere bleibt der Umgang mit der Krise eine Grundsatzdiskussion. In Stuttgart etwa gestern erneut Proteste gegen Corona-bedingte Einschränkungen. In Mannheim Sorge um das Überleben der Kulturszene. Der Bundespräsident im ZDF heute nachdenklich.
Krisen sind eher eine Art Brennglas, sogar Katalysator, in denen Ungleichheiten noch verstärkt werden. Und das macht ja auch einen Teil der Unzufriedenheit aus, die wir heute zwar nicht von der Mehrheit, aber doch sichtbar auf den Straßen erleben.
Beschränkungen der Freiheitsrechte müssten immer hinterfragt werden, betont Christian Lindner im ARD-Sommerinterview. Der FDP-Vorsitzende befürwortet die veränderte Krisenstrategie.
Regional das Infektionsgeschehen differenziert zu betrachten, also wenn es irgendwo einen Ausbruch gibt, auch harte Freiheitseinschränkungen, aber nicht für das ganze Land. Das ist eine Krisenstrategie, die ich für richtig halte, die ist auch verhältnismäßig.
Doch wie sieht sie aus, die Strategie für die Wirtschaft nach Corona? Für Experten ist der Staat in seiner Rolle gestärkt und das auf Jahre.
Diese Krise hat gezeigt, dass der Staat die letzte Instanz ist, der Wirtschaft und Gesellschaft zusammenhält. Und dass wir ein Umdenken brauchen, um wieder eine gesunde Balance zwischen Staat und Markt hinzubekommen.
Der FDP-Chef sieht das skeptisch, auch wenn es in der Krise den Staat brauche.
Wir wollen zunächst einmal der Eigenverantwortung eine Chance geben, bevor nötigenfalls der Staat zur Hilfe gerufen wird. Und in der jetzigen Situation haben wir mit dieser, unserer Grundüberzeugung, keine große Konjunktur.
Es ist in diesem Sommer also auch für die Politik eine Suche nach der neuen Normalität.
Die Weltgesundheitsorganisation zeigt sich besorgt über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Afrika. Nach WHO-Angaben gibt es auf dem Kontinent inzwischen mehr als 500.000 registrierte Infektionen. Zu den stark betroffenen Staaten zählt auch Ägypten. Für das Land besteht weiterhin eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Die ägyptische Tourismusbranche leidet massiv unter den Folgen der Pandemie.
Tagesausflug zu den ältesten Bauwerken der Welt. Seit Anfang Juli sind die Pyramiden von Gizeh wieder offen für Besucher. Empfang mit Fiebermessung, Hinweisschildern auf den Mindestabstand, reichlich Desinfektionsmittel. Dann geht's los. Ich bin echt glücklich. 3 Monate waren die weltberühmten Bauwerke wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Sie wurden restauriert und desinfiziert. Ägyptens gesamte Tourismusindustrie stand still. Mehr als 3 Milliarden Euro gingen verloren. Kamelbesitzer und Händler hoffen nun auf einen Ansturm. Touristen allerdings sind rar. Wenige hundert sollen es in den ersten Tagen gewesen sein, meist Ägypter. Eine Durststrecke für Menschen wie Tiere. Es hat vorher 400 Kilo gewogen, jetzt noch 250. Es hat viel Gewicht verloren. Das Antikenministerium hält die Infektionsrisiken für gering. Die Bundesregierung aber warnt vor Reisen in das beliebte Urlaubsland der Deutschen, wegen rapide steigender Fallzahlen. Bei der Rückreise droht Quarantäne. Das ist ein großes Problem. Aber wenn Sie die Sonne, die Pyramiden, die Gräber, ganz Ägypten genießen können, werden Sie eine Quarantäne gern in Kauf nehmen. Ägyptens Tourismusindustrie hofft auf die Wende. Bislang aber ist sie nicht in Sicht.
In den Touristenzentren auf Mallorca hat die Polizei die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Beschränkungen verstärkt. Berichte von feiernden, angetrunkenen Touristen, die sich im Gedränge weder an Abstandsregeln halten, noch einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sorgen seit dem Wochenende für Diskussionen auf der Baleareninsel. Aus Sorge vor einem Wiederanstieg der Infektionszahlen gilt dort von morgen an eine verschärfte Maskenpflicht.
US-Präsident Trump hat sich erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie mit einer Maske in der Öffentlichkeit gezeigt. Beim Besuch eines Militärkrankenhauses trug er einen Mund-Nasen-Schutz. Bisher hatte Trump es abgelehnt, eine Maske zu tragen. Mit täglich mehr als 60.000 Neuinfektionen sind die USA weiterhin das Land, in dem sich das Coronavirus am stärksten ausbreitet. In Russland hat es nach der Festnahme eines Provinzgouverneurs Massenproteste gegeben. Trotz eines Demonstrationsverbots aufgrund der Corona-Pandemie gingen an diesem Wochenende Zehntausende Menschen auf die Straße. In mehreren Städten der Region Chabarowsk im äußersten Osten Russlands forderten Demonstranten die Freilassung des ultrarechten Politikers Furgal und den Rücktritt von Präsident Putin. Furgal befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, die Ermordung von zwei Geschäftsmännern in Auftrag gegeben zu haben.
Den zweiten Tag in Folge demonstrieren sie für die Freilassung ihres Gouverneurs. Chabarowsk in Russlands fernem Osten, mehr als 8 Flugstunden von Moskau entfernt. Heute waren einige tausend Menschen auf der Straße. Gestern waren es laut Agenturberichten sogar mehrere 10.000. Die größte Demo seit vielen Jahren. Vergangene Woche war der beliebte Gouverneur überraschend festgenommen worden. Er gehört als einer von wenigen im Land nicht zur Regierungspartei. Wir haben ihn gewählt. Es ist an uns, über ihn zu urteilen. Wir unterstützen ihn. In Chabarowsk hat der Kreml weniger Rückhalt als anderswo. Bei den letzten Wahlen erreichte die Regierungspartei Einiges Russland gerade mal 13%. Gouverneur Sergei Furgal ist Mitglied der ultrarechten LDPR. Am Freitag hatte man ihn nach Moskau gebracht und vor Gericht. Man wirft ihm vor, in Auftragsmorde verwickelt zu sein. Die liegen 15 Jahre zurück. Furgal war damals Unternehmer, die Mordopfer waren sein Geschäftspartner und ein Konkurrent. Er selbst bestreitet jede Schuld. In Chabarowsk ist Furgal beliebt. Er hat sein eigenes Gehalt gekürzt und eine Luxusjacht, die sein Vorgänger mit Staatsgeldern angeschafft hatte, verkauft. Putin hat doch Angst. Der sperrt jetzt jeden ein, der seine Macht bedroht. Alle wissen doch, wie er seine Amtszeiten auf Null gesetzt hat, um weitermachen zu können. Furgal saß jahrelang im russischen Parlament. Dass die Mordvorwürfe erst jetzt erhoben werden, halten viele für politisch motiviert. Der Kreml wolle die Region wieder stärker unter Kontrolle bekommen. Genau das aber wollen die Demonstranten in Chabarowsk nicht.
Die Ermittlungen zu den gewaltsamen Ausschreitungen von Stuttgart haben eine Kontroverse ausgelöst. Die Polizei forscht nach eigenen Angaben in Einzelfällen bei Standesämtern nach, welche Nationalität die Eltern von Tatverdächtigen haben. Als Stammbaumforschung wurde das Vorgehen unter anderem durch Politiker der Grünen und der Linkspartei kritisiert. Baden-Württembergs Innenminister Strobel von der CDU hingegen sprach von einer Selbstverständlichkeit in einem Strafverfahren. Der Brite Lewis Hamilton hat das zweite Formel-1-Rennen der Saison in Österreich gewonnen. Der Mercedes-Fahrer kam mit deutlichem Vorsprung vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas ins Ziel. Sebastian Vettel schied mit seinem Ferrari bereits kurz nach dem Start aus.
Noch in der ersten Runde Totalschaden bei Ferrari. Bereits nach wenigen hundert Metern rast Charles Leclerc viel zu ungestüm in die dritte Kurve und kollidiert mit dem neben ihm fahrenden Sebastian Vettel. Beide Ferrari fallen danach aus. Die Situation bei der Scuderia spitzt sich zu. Die Autos sind zu langsam, die Fahrer kämpfen im Mittelfeld und vor allem auch gegeneinander. Bereits nach dem zweiten Saisonrennen ist die Krise beim Traditionsteam besiegelt. Dagegen dominiert Mercedes auch den großen Preis der Steiermark. Titelverteidiger Lewis Hamilton fährt vorne weg und bestimmt das Rennen nach Belieben. Sein Sieg ist zu keiner Zeit in Gefahr. Das Red Bull-Team kommt zwar an Mercedes heran, aber nicht vorbei. Valtteri Bottas komplettiert den Doppelerfolg der Silberpfeile.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 13. Juli.
Ein Hoch sorgt für sonniges Wetter. Von Norden her nähert sich aber ein Tief, das das sommerliche Intermezzo bald wieder beendet. Heute Nacht ist es bis auf etwas kompaktere Wolken in Küstennähe oft sternenklar oder nur gering bewölkt. Morgen gibt es viel Sonnenschein, hin und wieder ein paar Schleier oder Quellwolken. An der Nordsee können sich vereinzelt Schauer bilden, später auch an den Alpen. Heute Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 13 und 5 Grad. Morgen werden in Schleswig-Holstein 18, in Baden 29 Grad erreicht. Am Dienstag vielfach freundlich, im Nordwesten dichte Wolken und Regen, später vom Südwesten über die Mitte bis in den Nordosten Schauer. Am Mittwoch verbreitet teilweise schauerartiger Regen, regional auch Gewitter. Am Donnerstag wieder mehr Lichtblicke.
Um 23.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Wer gewinnt die Präsidentenwahl in Polen? Erste Prognosen und Reaktionen. Außerdem, was bringen die Corona-Listen? Eine Bilanz von Gastronomen, Gästen und Datenschützern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.